Herzlich willkommen zu Second Bloomers. Hier geht es um die berufliche Umorientierung und wie deine Karriere neu aufblühen kann. Ich bin Julia Pall-Schönwein und ich wünsche euch ganz viel Inspiration und Ermutigung durch diese Episode. Herzlich willkommen zu meiner neuen Episode von Second Bloomers. Heute geht es um den Wechsel zwischen verschiedenen Branchen und Unternehmensphasen. Und mein Gast ist heute Dirk Günther. Dirk Günther ist jetzt in der Geschäftsleitung von FinCompare. Dazwischen war aber auch schon mal Geschäftsführer bei einem Startup namens Banovo in der Handwerksbranche und davor lange Zeit auch in der Baufinanzierung tätig bei Interhyp. Herzlich willkommen, Dirk.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und wir machen es diesmal ein bisschen anders von der Reihenfolge, als ich sonst mache. Genau, und zwar möchte ich erstmal mit deiner Persönlichkeit anfangen.
Okay.
Genau, wir kennen uns ja schon ziemlich lange über meine Freundin Maria. Und ich habe mir so überlegt, was das Besondere an deinem Werdegang. Und da ist mir klar geworden, dass du meiner Meinung nach immer den steinigen Weg nimmst. Also du ruhst dich nie auf deinen Positionen, sondern suchst ganz oft dann schon wieder eine neue Herausforderung. Wie siehst du das denn?
Also wenn man das jetzt klassisch auf meinem Lebenslauf schauen würde, dann würde man wahrscheinlich das nicht denken, weil ich habe ja in meinem Leben erst für 3 Arbeitgeber gearbeitet in über 20 Jahren. Und das ist sicherlich jetzt nicht viel. Ja, also wenn du aber drauf schaust, was ich gemacht habe, insbesondere tatsächlich in den ersten 18 Jahren bei der Interhyp, dann ist es natürlich schon richtig, weil jedes Jahr, aber insbesondere die ersten 10 Jahre, war wirklich jedes Jahr was komplett Neues. Ja, da kann man schon sagen, dass das die Rolle, das Jobprofil sich jedes Jahr verändert hat und es da für mich gar nicht die Idee eigentlich gab, zu sagen, jetzt müsste ich eigentlich mal den Arbeitgeber wechseln, um mich weiterzuentwickeln, um was Neues zu sehen, weil es doch sehr, sehr, sehr spannend war, die ersten 10-12 Jahre, würde ich sagen. Wenn wir einfach nur drauf schauen, ich bin 2003 sozusagen ins Berufsleben gestartet bei Interhyp und wir haben 2005, sind wir an die Börse gegangen. Da hat man natürlich so dieses Gefühl gehabt, jetzt fängt es ein neuer Markt, war schon vorbei. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, jetzt werden wir alle reich, in Anführungszeichen. Jeder hatte natürlich Mitarbeiteraktien. Wir hatten auch an Tag 1 eine Verdreifachung unseres Kurses. Also da war schon so ein bisschen das Gefühl, wie vielleicht Anfang 2000, Ende der 99, 98, neue Marktzeiten, neue Emissionen. Dann sind wir 2008 übernommen worden von der ING, also von der Börse genommen worden. Dann gab es die Finanzkrise 2008. Wir hatten extrem große Wachstumsraten von Jahr zu Jahr. Also im Jahr 2005 beispielsweise haben wir uns verdreifacht. Im Jahr des Börsengangs bin ich in die Geschäftsführung gekommen 2008. Und so gab es eigentlich jedes Jahr immer wieder neue Herausforderungen, neues Jobprofil. Und von daher habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, dass ich meinen Arbeitgeber wechseln sollte, um mich weiterzuentwickeln. Von daher würde ich sagen, auf dem Papier vielleicht eher nicht, weil 3 Arbeitgeber inhaltlich würde ich dir recht geben, dass es immer was Neues war. Und steiniger Weg, ja, für mich war es immer wichtig, da nicht das Gleiche zu machen, nicht stehen zu bleiben, was zu lernen. Und glaube schon, dass ich immer versucht habe, auch Risiken einzugehen für mich selber. Auch jetzt zum Beispiel der Wechsel zu Banovo war sicherlich ein kompletter Branchen, ich war komplett branchenfremd und habe aber auch gemerkt dann nach Banovo, wie schwierig das eigentlich am Arbeitsmarkt ist, wenn man sagt, ich bin bereit und offen, die Branche zu wechseln. Auf dem Papier, wenn man drauf schaut oder auf die Websites schaut, auf die Jobangebote schaut, würde man denken, oh, die sind alle total offen. Die stellen nicht nach Netzwerk oder nach Kenntnissen ein, sondern nach Persönlichkeit. Meine Erfahrung ist aber nicht, dass man nach Persönlichkeit einstellt, sondern dass fast alle Arbeitgeber da draußen sehr, sehr stark auf Fachkenntnis setzen und auf Branchenkenntnis setzen, auf Netzwerke setzen. Ja,
Ja, dann lass uns doch da nochmal genau reinschauen, da auf diesen krasseren Wechsel, sage ich jetzt mal, ne? Von der Interhyp zu Banovo. Warum wolltest du da jetzt wirklich mal die Branche wechseln?
Mein Gefühl war schon, dass ich mich nicht mehr weiterentwickeln konnte. Ich hatte schon 3 Jahre zuvor Diskussionen mit meinem Vorstand, was jetzt eigentlich der nächste Schritt sein könnte. Und da gab es dann wieder ein Projekt, was super spannend war, nämlich die erste Auslandsexpansion der Interp nach Österreich. Und da hat der Vorstand dann gesagt, wir trauen dir das zu, hast du nicht Lust, das komplette Thema zu managen, parallel zu meinem existierenden Job, eigentlich on top noch. Und das fand ich natürlich super spannend. Und nach 3 Jahren war das aber auch, hat mir super viel Spaß gemacht in Wien, neues Team, war auch Endkundengeschäft. Vorher habe ich sehr stark im Vermittlergeschäft gearbeitet. Von daher war der Kunde auch ein anderer. Aber dann war das auch vorbei und man hatte irgendwie das Gefühl, irgendwann ist da auch ein Ende gekommen. Und parallel gab es die Chance, einen Branchenwechsel zu machen mit altbekannten Investoren. Das heißt, das waren die Gründer der Interp. Das heißt, die kannten mich. Da hatte ich, sag mal, ein gewisses Vertrauensvorschuss. Und gleichzeitig war es aber auch wirklich ein kompletter Branchenwechsel. Und das war hart, muss man ganz klar sagen. Also der Mitarbeiter von mir hat immer gesagt, vom König zum Bauern. Und so hat man sich dann auch gefühlt, weil tatsächlich, egal was man so für Ideen hatte, da kam dann immer ein Facheinwand und da konnte man dann halt nicht sagen, ja Moment, so ganz so sehe ich das aber nicht, weil man auf der Fachseite halt nicht so fit war. Und wenn die dann gesagt haben, ja, das ist eine schöne Idee, aber das geht leider nicht, weil bei mir ging es ja um Badsanierung, dann ging es um irgendwelche Rohre und irgendwelche Produktkombinationen und dann ging das halt nicht. Und dann konnte ich vielleicht noch jemand anderen fragen, und dann hole ich mir nochmal eine Zweitmeinung, wie beim Arzt. Aber es war schon anders, als wenn man sagt, Moment, also du kannst mir jetzt viel erzählen, aber ich kenne mich auch ein bisschen aus.
Ja. Apropos, also wie hast du dir dann dieses neue Fachwissen angeeignet?
Also ähnlich wie auch jetzt hier in meinem neuen Job, das ist zwar Finanzdienstleistung, aber jetzt keine Baufinanzierung, kein Endkundengeschäft, sondern Unternehmensfinanzierung und dementsprechend auch wieder andere Produkte machen. Einfach sagen, okay, dann nehme ich mir jetzt mal, du hast es gerade auch gehört, ne? Mhm. Ich telefoniere auch, habe 20 eigene Kunden, mit denen ich spreche, wo ich auch...
Endkunden.
Also das sind Unternehmen,
in dem Unternehmenskunden, B2B-Kunden.
Unternehmenskunden. Und so habe ich das auch bei Banovo gemacht, dass ich mit Endkunden gesprochen habe. Habe gesagt, okay, wie... Und dann habe ich auch mit den Handwerkern gesprochen. Und dann habe ich, bin auch rausgefahren und habe Bauleitung gemacht, wie so ein Architekt, ahnungsloser Architekt. Aber klar, dann sehe ich, okay, wie macht man das? In welcher Reihenfolge läuft sowas ab? Und ich habe 10 Bäder als Bauleiter begleitet. Natürlich immer mit Telefon und FaceTime im Sinne von Meister anrufen. Nie gesehen, was macht man denn hier? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist eigentlich was Einfaches, aber so und so und so. Da muss man das Rohr so und so legen und das geht so nicht. Da muss man dann da eine Vormauer bauen und dann muss man das tun. Und so lernt man relativ schnell 70-80% dessen, was da so an Herausforderungen da ist. Und das reicht dann auch. Ja, das reicht absolut, weil für die 20%, die dann noch fehlen, dass man dann jemanden fragt, ist vollkommen in Ordnung. Das versteht auch jeder Kunde. Ich hatte keinen einzigen Kunden, der, obwohl ich fachfremd war, der gesagt hat, Herr Günther, haben Sie da überhaupt Ahnung? Was machen Sie da überhaupt, mein Bart und so? Sondern es war schon klar, dass man über Service überzeugen muss. Dass man sagt, okay, wir haben folgende Probleme, die Sie gerade... Die Handwerker sind unpünktlich, die machen nicht sauber. Das waren häufig die Themen. Handwerker kommen und gehen, wann sie wollen. Und die Handwerker sind nicht sauber und hinterlassen... Man denkt, okay, die arbeiten sicher noch und dann kommen die aber nach 3 Uhr nicht mehr zurück, weil sie vielleicht schon Feierabend gemacht haben. Am nächsten Tag kommen sie mal gar nicht. Da gab es schon viele Themen, weil die natürlich auch fachfremd sind. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe verstanden, das und das sind die Themen, ich kümmere mich drum und werde Ihnen zeitnah, morgen, wann auch immer, verbindlich Rückmeldung geben, wie kriegen wir das jetzt in den Griff? Weil Kommunikation war 70-80% der Probleme, die man hatte, so auf der Baustelle, Kommunikation. Auf der Fachseite haben die natürlich ein hohes Vertrauen in dich setzen müssen, weil die hatten ja auch keine Ahnung im Regelfall. Und wenn man den Eindruck gemacht hat oder wenn man ehrlich sie serviceorientiert war, wenn man alle Fragen aufgenommen hat, die beantwortet hat, das stärkt natürlich Vertrauen. So, und von daher war das jetzt nicht so schwierig. Ich glaube schon, dass man über Persönlichkeit, Serviceorientierung und gewisse Empathie extrem viel Fachwissen wettmachen kann. Und dann ist es natürlich ganz gut, wenn man jemanden fragen kann, wenn es dann tatsächlich darum geht, wie man das Rohr da verlegen sollte, damit das Wasser auch abfließt. Ja, weil.
Ja, und im Positiven, was konntest du mitnehmen an Kompetenzen aus deiner ersten Karriere?
Ich glaube, was ich mitnehmen konnte, war tatsächlich 80% dessen, was man braucht, um erfolgreich zu sein, ist tatsächlich die Einstellung. Und zumindest in den Bereichen, wo ich jetzt gearbeitet habe, und 20% ist das Fachwissen. Mhm. Und die Erfolgreichen bei uns haben über die Einstellung und die Persönlichkeit gepunktet und nicht übers Fachwissen. Das ist sicherlich in anderen gewissen Branchen auch anders. Ich sage immer, wenn ich jetzt eine Herz-OP habe, ist mir relativ egal, ob der Arzt freundlich ist oder nicht. Wenn der der Beste ist, dann nehme ich den. Aber in den allermeisten Dienstleistungssegmenten glaube ich, dass die Fachkompetenz nicht so wichtig ist wie die persönliche Kompetenz. Ja.
Mhm. Gab es auch einen Moment oder Situation, in denen du das bereut hast, dass du diesen Branchenwechsel gemacht hast?
Ja, was heißt bereut? Also den Branchenwechsel nicht. Hm. Mit dem Branchenwechsel einher ging ja auch von der 1600-Personen-Firma auf eine 100-Personen-Firma, von einer Firma, die Gewinne gemacht hat, und zwar sehr, wir waren sehr erfolgreich, in eine Firma, die Verluste gemacht hat, von einer Firma, die einen sehr großen, starken Ankeraktionär hatte mit der ING, in eine Firma, die von einer Investorenschaft finanziert worden ist, die untereinander auch nicht immer einer Meinung war und die, wo es dann auch immer wieder darum ging, in welche Richtung steuern wir denn das Unternehmen und wer bezahlt denn die Verluste? Also von daher, da kamen schon ein paar andere Dinge mit. Also den Branchenwechsel als solches, glaube ich, habe ich nie bereut. Das fand ich gut, das finde ich bis heute auch gut und habe da super viel gelernt, habe auch tolle Leute kennengelernt und natürlich auch ganz andere Leute. Ja? Leute, die sozusagen in der Handwerksbranche oder insbesondere auch in dieser Sanitärbranche hochgekommen sind. Wahrscheinlich ist das in jeder Branche so, dass man immer denkt, Sanitärler bleiben Sanitärler, Baufinanzierungsleute bleiben Baufinanzierungsleute und wie auch immer diese, man sagt immer, das ist so eine Familie, weil das sagt wahrscheinlich jeder in seinem Segment. Aber das fand ich schon, das war cool und eine tolle Erfahrung. Worüber ich mich, was wahrscheinlich schwierig für mich war oder da, wo ich immer wieder mal ins Zweifel gekommen bin, war dieses ganze Thema Investoren. Und wie geht man eigentlich mit diesen Investoren um? Weil du hast immer das Gefühl, du musst den Investoren sozusagen das sagen, was sie gerne hören wollen, und du musst den Mitarbeitern das sagen, was sie gerne hören wollen. Und das unterscheidet sich ganz oft. Für uns war sicherlich das Hauptproblem war der Kriegsbeginn in der Ukraine, dass der Fokus im Markt, der Immobilieninhaber, der Eigennutzer gesagt hat, ich möchte jetzt, wenn ich was investiere, soll es in die Energieeffizienz, in Energieautarkie gehen. Mm. Im Sinne von Photovoltaikanlage, Wärmepumpe. Mm. Und das Bad als solches hat keinen wirklichen, klar gibt es kleinere, man kann weniger Wasser verbrauchen, aber jetzt diesen klaren Fokus auf, ich will unabhängig sein von fossilen Energien, von Gas, das hat es nicht. Und deswegen ist ein Riesenboom ausgebrochen beim Thema Solar und Wärmepumpe. Und Bad ist deutlich eingebrochen. Das hat uns sehr viel Nachfrage gekostet und bedeutete höheren Finanzierungsbedarf. Und dementsprechend war das jetzt keine einfache Marktsituation für uns. Und die ist es weiterhin, glaube ich, auch nicht in der Baubranche. Also von daher, ich glaube, im Nachgang sind die Investoren jetzt nicht traurig, dass sie gesagt haben, wir finanzieren nicht mehr weiter, weil ich glaube, wäre es ja heute immer noch nicht einfach gewesen. Ich glaube schon, das Konzept, was wir dann hatten, dass das super war. Wir waren auch sehr überzeugt davon. Nichtsdestotrotz, auch das war eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die ich jetzt nicht unbedingt nochmal machen möchte, weil eine ganze Firma abzuwickeln mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch die Kommunikation, die Unsicherheit auch, immer wieder Hoffnung, keine Hoffnung. Und das Schöne ist aber, ich glaube, wir hatten sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und soweit ich das beurteilen kann, hatten 95% nach 3 Monaten einen Folgejob und fühlen sich auch größtenteils, glaube ich, sehr wohl in dem. Und ich glaube, da waren jetzt keine keine, sag ich mal, Härtefälle dabei.
Von daher. Und wie war es denn für dich? Also ich meine, du standest ja dann sozusagen wieder vor der Frage, okay, was mache ich jetzt? Weiß ich nicht, gehe ich sogar zurück zu meinem ersten großen Arbeitgeber? Mache ich wieder was ganz Neues? Also wie?
Naja, diesmal war es ja keine freiwillige Entscheidung.
Ja, genau. Also es war ja
genau. Vorher hatte ich ja mich entschieden und selber gekündigt. Jetzt war es ja so, dass ich noch ein bisschen was zu tun hatte mit der Abwicklung der Firma und dann aber in der Phase gegangen bin, Neudeutsch heißt es ja Neuorientierung, also ich war arbeitslos und habe in der Phase Beratungsmandate aufgenommen. Also ich habe in meinem Netzwerk gefragt, gibt es jemanden, der Interesse hat, dass ich irgendwie tageweise irgendwas tue, und habe parallel dann geguckt, okay, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, und habe aber auch da sehr klar gesagt, ich möchte nicht wieder in die Baufinanzierungsbranche. Mhm. Weil ich gesagt habe, es gab ja einen Grund, warum ich gegangen bin, und der Grund ist immer noch da. Der Grund ist da, dass ich mich weiterentwickeln möchte und glaube, dass ich nach 18 Jahren da jetzt keine wirklichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten mehr habe. Ich hatte in der Branche dann auch zwei Angebote aus meinem Netzwerk raus, die sicherlich sehr spannend, auch sehr lukrativ und coole Leute gewesen wären zum Zusammenarbeiten. Aber ich wollte das nicht. Das wäre schon eine Notlösung gewesen.
Ja gut, aber das meinte ich am Anfang eben mit dem, okay, du hast es dir eben nicht bequem gemacht. Das wäre sicherlich der einfachere Weg gewesen. Aber du wolltest eben was Neues. Und das ist dann im ersten Schritt erstmal steiniger oder schwieriger als in das, back to the roots, bekannte Umfeld zurückzuwechseln.
Naja, vor allem muss man auch sagen, dass ich ja mein Eigenbild war ja toller Lebenslauf, tolle Erfahrungen. Ich sollte eigentlich wenn ich 5 Bewerbungen schreibe, sollte einer mich auf jeden Fall einladen zu einem Erstgespräch. Und wenn man dann so 20 Bewerbungen verschickt und kriegt keine einzige Einladung, denkt man, okay, dann stelle ich vielleicht nochmal das Anschreiben um, oder vielleicht ist das Medium, was ich genutzt habe, nicht das Richtige. Muss man nochmal verändern. Ich spreche nochmal mit Personalberatern und stelle dann auch nach 30 weiteren Bewerbungen fest, eine Einladung. So nach dem Termin, nach dem sozusagen Telefoninterview, per Video natürlich heutzutage, auch direkt die Absage. Ja, dann fängt man schon an. Ich habe jetzt 50 Bewerbungen geschrieben, und der Berater hat mir auch, also der Personalberater auch so, ja, gehen Sie doch in die Baufinanzierung zurück, das ist doch super. Und da sage ich, ja, aber Sie erklären mir doch, Persönlichkeit ist wichtig und so weiter, steht auch auf jeder Website. Aber Sie sagen mir, nee, also Fachkenntnis und Branchenkenntnis sind wichtig, vergessen Sie das Thema Persönlichkeit. Und dann kommt natürlich die Aussage, nein, das eine ist Marketing und das andere ist die Realität. Der weiße Riese wäscht weißer als alle anderen Waschmittel. Ja, nee, tut es wahrscheinlich nicht. Ja. Jetzt habe ich mich geoutet, das kennt wahrscheinlich die Hörerschaft nicht. Das ist 80er-Jahre-Werbung, also 1980.
Genau.
Und das war schon für mich.
Und wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt?
46, 47. Genau. Und das war für mich schon, also das musste ich erstmal auch lernen, damit umzugehen. Ne? Also
ja,
nach außen hast du immer gesagt, kein Problem und so. Aber da macht man sich schon Gedanken. Dann beginnt man schon zu überlegen, woran liegt's, weil man kriegt auch kein Feedback. Also das muss man ganz klar sagen. Ich habe trotz Nachfragen extrem wenig Feedback bekommen. Wahrscheinlich, weil die alle Angst haben davor, dass man die verklagt.
Ja, das gibt ja diese Antidiskriminierungsgesetze. Und dadurch trauen die sich eigentlich ja nichts mehr zu sagen, was, ja, warum nicht? Weil das ist angreifbar. Ne?
Oder einen Tipp geben und sagen, hör mal zu, wenn du dich so und so positioniert hast, wenn du das vielleicht noch irgendwie oder was auch immer. Lustigerweise, ich würde sagen, über 50% haben gar nicht nach dem Gehalt gefragt. Das heißt, am Gehalt kann es auch nicht gescheitert sein, weil die gar nicht nachgefragt haben. Aber klar, 3 Kinder, 46, 47 Jahre alt, verstehe ich schon, wenn ich dann eine seniorige Position haben will, dass vielleicht der 35-Jährige oder 35-Jährige, dass man da denkt, okay, die hat vielleicht noch weniger Verantwortung, weniger Verbindlichkeit zu Hause, und dass die vielleicht einfach dann, diese Person dann vielleicht engagierter ist Von daher, ich habe immer gedacht, eigentlich müsste es ja einen Jobmarkt geben, wo man so eine Art, es gibt ja ganz viele Persönlichkeitstests, Persönlichkeitsverfahren, so Jobfidence, 16 Personalities, da gibt es ja tausende von. Und dass man eigentlich sagt, okay, und das wäre, glaube ich, auch ein Treiber für diese Firma, wenn man sagt, man macht diese Tests und diese Tests werden dann auch den Arbeitgebern zur Verfügung gestellt. Weil man hat eigentlich keine Möglichkeit über den CV und über das Anschreiben eigentlich sich selbst zu präsentieren. Ja? Und auch, was ich jetzt nicht zum Beispiel nicht gesehen habe, dass man vielleicht auch ein Video macht, ein Bewerbungsvideo. Ja? Ich glaube, es ist einfach zu aufwendig für die HR-Abteilung, sagen, ich gucke jetzt nicht ein 3-Minuten Video an von irgendeinem, sondern die filtern halt super schnell raus. Die haben irgendein Kriterium, nachdem sie und durch LinkedIn und Stepstone kriegen die natürlich auch eine Flut an Bewerbungen, weil es so leicht ist. Ja.
Wobei, da fällt mir gerade ein, über LinkedIn kann man ja mittlerweile auch Videos machen. Wahrscheinlich muss man das so proaktiv machen, dass man sich selbst auf LinkedIn mit Videos präsentiert, mit seiner Persönlichkeit.
Ja.
Und dann, weiß ich nicht, können Sie sozusagen über den Umweg an deine Persönlichkeit rankommen, aber ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe das auch noch nie erlebt bei irgendeinem Arbeitgeber, dass die das, also beziehungsweise, noch nie. Also wir hatten es selber bei uns in unserem Innovationslabor, hat meine Chefin tatsächlich nach diesen 16 Personalities gecastet. Aber natürlich im zweiten Schritt. Ja. Also der erste Schritt ist natürlich erstmal Lebenslauf und so weiter, Fachlichkeit. Und dann hat sie geguckt, ob es jetzt reinpasst, aber einfach um zu verstehen, wie ist da so die Personality. Aber an sich, wahrscheinlich auch wegen GDPR und so weiter, machen das, zumindest in Deutschland, machen die das nicht so. Was jetzt gerade im Trend ist, ist ja dieses Skills-Based Hiring. Und das würde wahrscheinlich auch schon ein bisschen helfen, weil da sind auch die Skills gemeint, die eben generalistisch sind. Ne? Also sowas wie Kommunikationsfähigkeit oder dass du sagst, du bist sehr lösungsorientiert und sowas. Ne? Also das würde dir wahrscheinlich helfen, aber da sind die wenigsten Unternehmen schon so weit. Aber da gibt es einen Trend hin, weil das natürlich besser ist oder als dieses, ich gucke mir den CV an, was hat der denn schon gemacht? Dann kann der das ja auch. Und wenn er das noch nicht gemacht hat, dann kann er das ja nicht. Ne? Also das steht ja so ein bisschen dahinter. Genau. Aber ja, vielleicht könnte man da irgendwas Neues entwickeln, wie diese Persönlichkeit transferierbar ist beim Bewerbungsprozess.
Genau, wenn du eine Kooperation hättest zwischen 16 Personalities und Stepstone und die bei jedem Bewerber 16 Personalities machen würden und du dann natürlich die Freigabe erteilst, Datenschutz, das wird für 28 Tage zur Verfügung gestellt, dann hätte man natürlich neben CV und so weiter ein objektives, in Anführungszeichen, Kriterium nebendran. Und die Hoffnung wäre natürlich, dass man dann noch andere Möglichkeiten hat, sich zu präsentieren. Ja. Und am Ende, um sozusagen die Geschichte dann auch zum Ende zu bringen, habe ich dann einen Job im Netzwerk angenommen. Jetzt hier bei FinCompare mit einem ehemaligen Kollegen zusammen hier die Verantwortung zu übernehmen. Was eine schöne Kombination war aus einem neuen Produkt, aber auch einer Branchen, sag ich mal, Verwandtschaft.
Ja, also kannst du das nochmal genauer erläutern für die Zuhörer, was du jetzt machst?
Genau, also vorher habe ich Baufinanzierung, war der Fokus. Das bedeutet, wir haben, wenn jemand eine Wohnung gekauft hat oder ein Haus gekauft hat, brauchten die im Regelfall eine Finanzierung. Und wir haben über 200 Banken gehabt, die wir anhand von der einmaligen Eingabe von Daten, Gehalt, Objektdaten, konnten wir 200 Banken prüfen und sagen, welche Konditionen bekommt man und bekommt man dort einen Kredit. Also es ist machbar. Und wenn ja, welche Kondition? Das war vorher. Und jetzt machen wir das Gleiche. Wir vergleichen Kreditkonditionen, aber nicht für Endkunden, die Wohnung oder Haus kaufen wollen, sondern für Unternehmen, für kleine und mittelständische Unternehmen. Und faszinierend da ist, dass die Regulatorik auf dem Unternehmenssegment deutlich geringer ist als jetzt im Endkundensegment, weil man denkt, das ist ein Unternehmer, das ist ein Kunde, der Fachkenntnis hat, der muss sich mit Bilanzen auskennen, weil er Bilanzen erstellen muss. Der muss sich mit Finanzierung auskennen, weil er Finanzierung benötigt. Ich sage mal, ein Unternehmen will 50.000 Euro haben. Dann kann ich sagen, okay, du kriegst einen ganz normalen Kredit. Ich kann auch sagen, okay, hast du irgendwelche Maschinen, die ich beleihen kann? Dann kann ich die gegen den Kredit eine Sicherheit stellen. Ich kann aber auch ein Leasing machen. Ich kann einen Mietkauf machen. Ich kann theoretisch überlegen, hast du ein Lager, wo du irgendwelche Waren lagerst, kann eine Lagerfinanzierung machen. Ich kann eine Einkaufsfinanzierung machen. Also ich kann unglaublich, ich habe unglaublich großen Blumenstrauß an Möglichkeiten. Und das habe ich halt in der Baufinanzierung, habe ich das nicht. Ja. Und von daher ist das sehr,
das
sehr
Feld spannend. Das Feld ist, sag ich mir immer noch, Finanzierung, aber wirklich ein anderer Kundenstamm und anderes Anwendungsfeld. Nochmal wirklich interessante neue Aspekte.
Viel mehr Möglichkeiten.
Ja.
Aber ich würde mal sagen, in der Baufinanzierung 70% aller, 80% aller Kunden, die sich für eine Baufinanzierung interessieren, die bekommen auch einen Kredit, weil die grundsätzlich die Voraussetzungen dafür haben. Hier ist es eher so, dass nur 30% der Kunden Kredit bekommen, weil die allermeisten nicht die Voraussetzungen dafür haben. Also wir haben viele Möglichkeiten, viele Produkte, aber die Bonitäten der Kunden sind nicht ausreichend. Und jetzt, vor allem jetzt gerade in der wirtschaftlichen Phase, wo es vielen Unternehmen, vielen Branchen auch nicht gut geht, Automobilbranche, Baubranche etc., werden natürlich die Kreditgeber immer restriktiver. Also die vergeben, nehmen immer weniger Risiken. Und also von daher alles ganz spannend. Und ich bin sehr zufrieden und sehr happy mit dem, wo ich jetzt gelandet bin, in Anführungszeichen.
Das ist gut. Nichtsdestotrotz will ich dich nochmal fragen. Stell mal vor, weiß ich, in den nächsten 5 Jahren läuft alles super, aber dann willst du schon wieder irgendwas Neues machen, ja, nach 5 Jahren. Könntest du dir vorstellen, auch mal selber ein eigenes Startup zu gründen?
Ja, also ich war bis in der letzten Runde für eine wirkliche Co-Founder-Rolle von einem Unternehmen, was nur auf dem Papier existiert hat, im Sinne von die Geschäftsidee. Und also man muss, glaube ich, 2 Dinge dazu sagen. Das eine ist, ein Startup im Sinne von, das Finanzierung benötigt und wo man entweder mit Investoren arbeitet oder mit Bankkrediten arbeitet, ist sicherlich der klassische Gründer in so einem Bereich, ist sicherlich eher zwischen 20 und 30 als zwischen 50 und 60.
Ja, ich habe auch schon andere Sachen gehört, dass gerade die älteren Gründer gar nicht so unerfolgreich sind. Aber gut.
Ja, das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. Also ich wurde dann am Ende, habe ich kein Angebot bekommen, mit der Begründung, dass sie den Eindruck haben, dass ich eher jemand bin, der schon eher zu einem späteren Zeitpunkt einsteigt. Und ich hatte denen schon gesagt, dass ich auch dieses Angebot habe. Und dann haben sie gesagt, das würde besser zu mir passen. Man muss aber auch klar sagen, also zumindest jetzt da, das ist jetzt schon so, dass man auch finanziell deutliche Abstriche macht. Also da verdient man jetzt nicht mehr das, was man in Corporate Germany verdient, sondern dann kriegt man halt seine Anteile und genau. Aber also grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Das andere wäre ja, sich einfach selbstständig zu machen und einfach Geld zu verdienen, indem man arbeitet, und wenn man Geld verdient, das zu investieren und dadurch größer zu werden, dann Mitarbeiter einzustellen, zu investieren in was auch immer man macht und so einfach langsam mit dem positiven Cashflow, den man hat, ohne Investoren, ohne Kredit. Auch das könnte
so
ich mir...
So Bootstrapping-mäßig, also erstmal als Solo-Entrepreneur und dann erstmal eigenfinanziert mehr oder weniger zu wachsen.
Das kann ich mir grundsätzlich auch vorstellen. Ich habe ja in dieser Phase, wo ich arbeitslos war, habe ich ja einzelne Beratungsmandate gehabt, wo ich schon grundsätzlich gesagt habe, dass das jetzt tendenziell wahrscheinlich nicht so wirklich zu mir passt, weil ich schon jemand bin, der die Dinge auch umsetzen möchte und nicht nur erzählen möchte und Ideen
nicht
gibt, sondern auch umsetzt. Und was mich da auch gestört hat, war, dass man eigentlich immer, also man konnte nicht ganz klar seine Meinung sagen, weil man immer die Sorge hatte, dass man dann den Folgeauftrag nicht bekommt. Das heißt, will der Vorstand jetzt wirklich ein ehrliches Feedback haben oder will der Vorstand eigentlich, dass seine Meinung nochmal unterstützt wird, damit sagen, ja, der Berater hat auch gesagt, wir sollen A machen. Ich war ja immer schon für A. Wunderbar, jetzt machen wir A. So, und da hatte ich halt immer das Gefühl, dass das nicht immer so gewünscht war, wenn man widersprochen hat oder wenn man nochmal Risiken aufgezeigt hat und nochmal andere Ideen eingebracht hat. Und wenn du gut bist in dem, was du tust, bist du in jeder Branche erfolgreich. Ja, weil.
Ja, apropos Kindheitstraum. Weißt du noch, was du werden wolltest, als du Kind warst?
Ja, ich. Also, das ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Also, ich hatte, ich habe immer früh Sport gemacht und auch sehr intensiv Sport. Und für mich war ja klar, dass ich eine Profikarriere mache in verschiedenen Sportarten natürlich, weil wenn es dann nicht so gut gelaufen ist, habe ich sie einfach gewechselt. Ja. Und also ich war nicht der Feuerwehrmann, Polizei, Bauarbeiter-Typ. Vielleicht würden meine Mutter und mein Vater was anderes sagen, nee, du erinnerst dich nur nicht mehr dran. Aber ich habe also eigentlich, seit ich ja, schon vor der Grundschule, klassisch Fußball, dann Basketball, Baseball, Volleyball, Tischtennis, ich habe alles gemacht. Und als ich mich von diesem Traum verabschiedet habe, das macht man relativ spät, wenn man ganz ehrlich ist. Man denkt immer noch, es gibt dann immer so Geschichten, da gab es zum Beispiel einen Profi-Skateboardfahrer, der super erfolgreich war, der hatte aber erst mit 16 Jahren begonnen. Mhm. Ja gut, da habe ich ja noch Zeit, dann kann ich ja noch zum Profi-Skateboardfahrer werden. Yeah. Auch Dirk Nowitzki hat, glaube ich, erst mit 16 Jahren angefangen, Basketball zu spielen.
Echt? Okay.
Und also ich hoffe, dass...
Das ist nicht mal nachrecherchiert.
Yeah. Und das gibt einem dann immer so Hoffnung, dass man denkt, ja gut,
ich klar. Ich kann also, ja immer noch hier.
Er ist 15, ja, genau. Und dementsprechend verabschiedet man sich dann sehr spät von diesem Traum, auch wenn man den vielleicht nicht immer überall rum erzählt.
Nochmal, also Profisportler, ne? Was von diesem Profisportler ist, sagen wir, noch im heutigen Dirk zu finden? Hat sich da noch irgendwas rübergerettet?
Alles. Also ich glaube, die Leute würden schon sagen, dass ich sehr, sehr ehrgeizig bin und dass ich gerne, ich würde nicht sagen, okay, das sagen andere wahrscheinlich anders, ich würde nicht sagen, dass ich immer gewinnen will, aber ich will schon, dass es Gewinnen und Verlieren gibt. Natürlich ist es schmerzhaft zu verlieren und man will gewinnen und man gibt auch alles dafür. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man aus Niederlagen mehr lernt als jetzt aus Siegen. Das kostet schon, da muss man schon eine professionelle Einstellung haben, um zu sagen, wir haben es auch 3-0 gewonnen, aber ich habe vieles gesehen, was wir besser machen müssen, sagen ja die Fußballtrainer häufig. Mhm. Und deswegen werden wir da auch am Montag nochmal, da gibt es kein Trainingsfrei am Montag, sondern machen da weiter. So. Mhm. Und ich glaube schon, dass die wichtigsten Learnings fast immer aus Misserfolgen kommen, wo man sich dann hinterfragt und sagt, okay, wir müssen was verändern. Das geht so, so können wir es nicht weitermachen. So werden wir das nicht erreichen, das nicht erreichen, das nicht erreichen. Und von daher sehe ich da jetzt etwas sehr Positives drin in diesem Verlieren. Obwohl es natürlich sehr negativ konnotiert ist in der Gesellschaft. Und das finde ich schade, weil eigentlich sollte man den Kindern sagen, teilnehmen an einem sportlichen Ereignis ist immer super. Du gewinnst, kannst du dich freuen, du verlierst. Jetzt überlegst du dir, wie du besser werden kannst. Und das ist auch toll. Weil beim nächsten Mal sieht es vielleicht anders aus. Ja? Mhm. Und anstatt zu sagen, die Kinder dürfen nicht mehr verlieren, weil sie sonst irgendwie depressiv werden. Nur weil sie aus meiner Sicht nicht lernen, mit dieser Niederlage positiv umzugehen. Ja, mag sein, dass das jetzt so ein bisschen wie Seminargequatsche sich anhört.
Nee, also ich finde, passt total zu diesem steinigen Weg. Also du springst gerne über die Hürden und wenn du mal über eine Hürde stolperst, dann stehst du halt wieder auf und so weiter. Also das finde ich, das passt schon. Weil, genau, also diese Frage stelle ich ja immer in meinen Interviews und ich finde es immer total cool, weil die wenigsten wären natürlich genau das, was sie als Kind werden wollten. Aber meistens ein Aspekt dieses Traumes, der findet sich dann doch später wieder. Deswegen, das finde ich, passt auch bei dir sehr gut.
Ja, genau. Ich glaube ja auch.
Gut, jetzt haben wir sehr viel über dich geredet, über deine Wechsel. Und da würde ich jetzt gerne nochmal die Brücke schlagen für die Zuhörer. Was von dem, was du gelernt hast auf diesem Weg, könntest du auch an andere weitergeben? Also zum Beispiel jetzt jemand, der die Branche wechseln möchte, ne? Was könntest du demjenigen, derjenigen mitgeben? Wie kann man diesen Branchenwechsel schaffen? Wohl wissen, dass es eben schwieriger ist, als in seiner eigenen Branche zu bleiben.
Ja, ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Ja, man muss schnell Menschen finden, die mit einem gemeinsam bereit sind, diesen Weg zu gehen. Das bedeutet, wenn ich in einer neuen Umgebung ankomme, dass ich relativ schnell merke, normalerweise komme ich ja in eine Firma und die Firma möchte eine Problemstellung lösen. Im Regelfall bei mir, ich bin relativ vertriebslastig, in einer Kombination, in einer, sagen wir, technischen Ausrichtung, also mit digitalen Produkten oder Prozessen, die sagen, okay, wir wollen erfolgreicher werden im Verkauf von unseren Produkten. So, jetzt gibt es diesen fachlichen Aspekt des Produkts, es gibt aber auch den vertrieblichen Aspekt. Das heißt, wie spreche ich mit dem Kunden, welche Kunden spreche ich an, Wie schaffe ich Verbindlichkeit? Wie schaffe ich auch Vertrauen aufzubauen? Und dann muss man sich erstmal anschauen, wie funktioniert das heute? Wer ist erfolgreich und wer ist nicht erfolgreich? Kann man da irgendwelche Muster erkennen, warum Menschen erfolgreich sind und nicht erfolgreich sind? Und dann, was ist das Wichtige im Branchenwechsel aus meiner Sicht? Genau die Menschen zu identifizieren, die diese Veränderungsbereitschaft mitbringen und die informell zu überzeugen davon, dass man keine bösen Absichten hat, sondern dass wir gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Und das Ziel bedeutet, dass wir die Skeptiker in der Organisation mitnehmen müssen auf diesem Weg. Nicht alle, weil wir können nicht alle mitnehmen, aber ich glaube schon, dass man den Großteil mitnehmen kann. Das bedeutet aber, dass ich informell mir Leute finden muss, die mir und auf meinem Weg mir folgen wollen. Und auch klar sein muss, bei denen, die wirklich nur Widerstand leisten, zu sagen, okay, dann ist das wahrscheinlich nicht mehr der richtige Job für dich, weil ich brauche schon Menschen, die kritisch sind, aber ich brauche auch grundsätzlich Menschen, die an die Idee glauben und an die Vision. Und beim Branchenwechsel, noch um das zu ergänzen, ist das schwieriger, weil diese informelle Anerkennung, die ist wichtig. Die formelle reicht nicht aus. Also nur weil ich jetzt Geschäftsführer bin und irgendwie kann ich zwar autoritär sein, aber wenn die Menschen mir nicht folgen, dann werden die die Dinge nicht umsetzen. Und dann wird es sehr schwer sein, erfolgreich zu sein in dem, was du tust. Und deswegen ist es wichtig, die informell zu überzeugen und dass die auch daran glauben, dass du mit den Themen, die du vorantreibst und die dann nicht fachlich sind im Regelfall, dass die dann auch sagen, okay, da lerne ich selber auch was, weil ich bringe das Fachwissen mit, aber nicht so sehr das vertriebliche Wissen, da lerne ich was und da habe ich Lust drauf und da will ich mich auch weiterentwickeln. Und das ist in einem Branchenwechsel schwieriger, weil man immer wieder auch genau diese Widerstände hat, die sagen, ja, das geht aber nicht. Das kann sein, dass es in der Baufi geht, aber in der Badsanierung geht es nicht. Das funktioniert nicht. Ne? Also, ich kann das auch nicht erklären.
Ja, vor allem das jemandem zu sagen, der immer sehr lösungsorientiert ist und glaubt, dass es alles möglich ist.
Genau. Ich werde das nie vergessen. Da war ich ganz stolz auf mich, weil ich habe diesen bekannten Spruch, irgendwann lag eine Postkarte bei mir auf dem Tisch, nach so 3-4 Monaten, mit diesem Spruch, alle sagten, es geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
Ja.
Und dann habe ich das umgedreht und dann stand da, das bist du für Banobo.
Ja, das glaube ich. So. Ja, das war total gut.
Und die Karte habe ich bis heute.
Kannst du dir einrahmen?
Und danke, Juli, falls du mir zuhörst. Das ist das, was ich eigentlich will. Ja, das ist das, was ich eigentlich will, dass man diesen Widerstand, dass man eine gewisse Offenheit zeigt und sagt, nur weil es jetzt anders ist, heißt es nicht, dass es schlecht ist, sondern die Dinge ausprobieren und dann verändern wieder. Sag, ich habe eine Idee A und wir machen bisher B. Wir machen jetzt A und wir sagen dann, ja, okay, wir haben jetzt A gemacht, da waren ein paar gute Sachen dabei, aber wir müssen A noch anpassen. Das ist dann
ja, genau, A, aber ich verstehe schon, dass eben du als Quereinsteiger musst dann noch sensitiver daran gehen,
genau.
Weil sonst wird es ja noch mehr abgelehnt. So, ne? Also das kann ich gut
nachvollziehen. Das ist, glaube ich, auch die Fußballanalogie. Du hast es natürlich, diese informelle Akzeptanz hast du natürlich leichter, wenn du Weltmeister warst im Fußball und jetzt Trainer wirst, als wenn du sagst, ich habe nie Fußball gespielt, aber ich weiß genau, wie es geht.
Genau.
Ja? Und ich glaube, das ist so ein, es gibt natürlich auch andere Beispiele, Jürgen Klopp und so, der hört natürlich nicht zu, aber wenn er zuhören würde, der hat natürlich auch zweite Bundesliga gespielt, aber jetzt nicht besonders erfolgreich. Wenn er jetzt
Spieler war nicht erfolgreich.
Also schon sehr erfolgreich für Fußballerverhältnisse, aber kein Superstar. Und wenn jetzt morgen Ronaldo oder Lionel Messi Trainer werden würden, die hätten zumindest jetzt zu Beginn erstmal eine hohe Akzeptanz.
Die Vorschusslorbeeren, dass sie das selber ja auch super beherrschen. Ja.
Die waren erfolgreich, die haben Weltmeistertitel geholt und so weiter.
Das verstehe ich schon. Und diesen Vorteil hat man eben nicht. Nee, den muss man sich auf anderem Wege dann verdienen.
Absolut.
Die Lorbeeren.
Absolut.
Genau, sehr gut.
Das macht sehr viel Spaß.
Ja. Ja. Nee, das finde ich gut. Das können wir uns gleich für die Zitate merken. Genau. Und dann nochmal dieser Aspekt des späteren Wechsels. Also du warst ja dadurch, dass du relativ lange bei Interhyp warst. Welche Erfolgsfaktoren gab es dann bei deinem Wechsel, obwohl du, sage ich mal, schon ja, im mittleren Alter warst?
Also zunächst mal glaube ich, dass ich da mehr, also von der eigenen Reife her, konnte ich, glaube ich, sehr glaubhaft machen, dass ich weniger Eigeninteressen verfolge, als man das vielleicht jemanden oder mir in der Sturm- und Drangzeit unterstellt hätte. Im Sinne von Ellenbogen, der will ja einfach hier nur immer sich präsentieren und ihm geht es nur um sein Fortkommen. Ich glaube, das kann man deutlich glaubhafter machen, wenn man sagt, naja, ich habe das schon gehabt. Ich hatte schon mal 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darum geht es mir nicht. Es ist nicht mein Thema, jetzt Maximum an Menschen zu haben, die unter mir stehen, hierarchisch gesehen. Und wenn ich dann sage, mir ist wichtig, dass wir, egal mit wem ich spreche, dass wir das auf Augenhöhe tun. Und ich mag auch kritisiert werden von egal wem in der Organisation, unabhängig vom Titel und Rang, dass das mir eher abgenommen wird, so eine gewisse, sage ich jetzt mal, innere Ruhe zu haben im Sinne von, der meint das wirklich ernst, dass man ihm wirklich sagen kann, ich sehe das komplett anders. Und das ist sicherlich ein Vorteil. Und was für mich wichtig war, ist, ich habe lange gebraucht zu verstehen, dass wenn Menschen anders sind als ich selber, dass das trotzdem sehr gut sein kann. Weil man immer dieses, ich hatte immer dieses Mini-Mi-Problem. Ich habe immer geguckt, was würde ich machen? Macht er das gleich? Super. Macht er das anders? Müssen wir verändern. Muss so gleich sein wie ich. Auch glaubhaft die Möglichkeit zu sagen, okay, mir geht es nicht darum, euch alle gleich zu machen und dass ihr alle so arbeitet, sondern ich will schon verstehen, wo eure Stärken sind und ich will euch auch in diesen Stärken bestärken und die auch weiterentwickeln. Das war sicherlich am Anfang weniger der Fall. Da wollte ich eher, dass sie alle so werden wie ich.
Gut. Vielen, vielen Dank, dass du das heute mit mir gemacht hast, das Interview zum zweiten Mal, aufgrund von technischen Schwierigkeiten. Vielen, vielen Dank. Und schön, dass es endlich geklappt hat, dass wir uns auch in persönlich interviewen können.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und vielen, vielen Dank.
Das war's für heute mit Second Bloomers. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Podcast. Meldet euch bei mir, wenn ihr Menschen mit spannenden beruflichen Wechseln oder Experten für dieses Gebiet kennt. Ich bin Julia Pall-Schönbein und über das gleichnamige LinkedIn-Account oder bei Instagram unter Second Bloomers zu erreichen.